Frage 40. Multiple Choice. Welche Aussagen treffen auf eine geförderte Sanierung zum Effizienzhaus zu? Antwort: Richtig ist, Nebenanforderungen wie eine mechanische Lüftung sind gegebenenfalls einzuhalten. Dazu zählen Lüftungskonzept, sommerlicher Wärmeschutz, Wärmebrückenzuschlag und hydraulischer Abgleich. Falsch ist, die GEG-Einhaltung sei wegen der höheren Sanierungsvorgaben nicht nötig. Das GEG ist die ordnungsrechtliche Untergrenze und wird von der BEG nicht ersetzt. Richtig ist, ein Energieausweis nach Fertigstellung ist erforderlich, nach § 80 Absatz 2 GEG bei Neuberechnung des Gesamtgebäudes. Falsch ist, die Beheizung könne ausschließlich fossil erfolgen. Fossile Heizungen sind nicht förderfähig. Frage 41. Multiple Choice. Müssen bei der Sanierung zum Effizienzhaus die U-Werte nach Anlage 7 bei jedem Bauteil eingehalten werden?
Antwort: Nein, nicht in dieser Absolutheit. Anlage 7 gilt nach § 48 GEG nur für Bauteile, die erneuert, ersetzt oder erstmalig eingebaut werden. Der Effizienzhausnachweis erfolgt bilanziell über den Jahresprimärenergiebedarf und H-T. Ja dagegen gilt für den Mindestwärmeschutz nach § 11 GEG mit DIN 4108 Teil 2. Der ist bei allen geänderten Bauteilen einzuhalten, unabhängig vom bilanziellen Nachweis. Frage 42. Welche geringinvestiven Maßnahmen können im Bestand umgesetzt werden? Nennen Sie 4.
Antwort: Es sind dieselben wie bei den niedrigschwelligen Maßnahmen. Sichere Auswahl: Erstens hydraulischer Abgleich. Zweitens Hocheffizienzpumpe. Drittens Dämmung der Leitungen in unbeheizten Räumen. Viertens Dämmung der obersten Geschossdecke. Frage 43. Wie kann Schimmelpilzbildung an Innenseiten von Außenbauteilen verhindert werden? Nennen Sie 3.
Antwort: Schimmel entsteht ab 80% relativer Feuchte an der Oberfläche. Es gibt 2 Stellschrauben: die Oberflächentemperatur anheben oder die Raumluftfeuchte senken. Erstens: Oberflächentemperatur anheben durch Dämmen und Entschärfen von Wärmebrücken. Ziel ist FRSI größer gleich 0,70, also eine Oberflächentemperatur von mindestens 12,6 Grad. Zweitens, Raumluftfeuchte begrenzen durch nutzerunabhängigen Luftwechsel und Lüftungskonzept. Ziel 40-60% relativer Feuchte. Drittens, ausreichend und gleichmäßig beheizen. Alle Räume mindestens 16-18 Grad, Türen zu kühleren Räumen geschlossen halten. Viertens, Luftzirkulation sicherstellen. Möbel mit 5-10 Zentimetern Abstand zur Außenwand. Frage 44. Welche Aspekte spielen bei der Auswahl der Wärmedämmstoffe eine Rolle? Nennen Sie 4.
Antwort: Erstens die Wärmeleitfähigkeit als Bemessungswert Lambda bzw. die Wärmeleitgruppe 032-045. Zweitens das Brandverhalten, also Euroklasse A1 bis F bzw. Baustoffklasse A B1, B2 und B3. Drittens, das feuchte Verhalten, also Mühwert, Wasseraufnahme und Kapillaraktivität. Viertens, Anwendungsgebiet und Druckfestigkeit, gekennzeichnet durch die Kurzzeichen nach DIN 4108 Teil 10, etwa DAD, WAP oder DIU. Fünftens, die Ökologie, also Primärenergieinhalt, Rohstoffherkunft und Recyclingfähigkeit. Frage 45. Über welche lichte Mindestöffnung muss ein Rettungsfenster verfügen?
Antwort: Mindestens 0,90 Meter mal 1,20 Meter im Lichten, mit einer Brüstungshöhe von höchstens 1,20 Meter über Fußbodenoberkante, nach Artikel 35 Absatz 4 bei BO. Dozentenhinweis: Das steht 1:1 im Skript. Achtung, in einer älteren Unterlage standen 0,60 mal 1,00 Meter. Maßgeblich ist 0,90 mal 1,20. Frage 46. Welche Baustoffbrandschutzklasse dürfen Sie nicht verwenden?
Antwort: Leicht entflammbare Baustoffe, also Klasse B3 nach DIN 4102 Teil 1, beziehungsweise die leicht entflammbaren Euroklassen E und F nach DIN EN 31501 Teil 1. Rechtsgrundlage ist Artikel 24 BABO. Ausnahme, wenn sie im Verbund mit anderen Baustoffen nicht mehr leicht entflammbar sind. Die Zuordnung lautet: A1 und A2 nach DIN 3402 entsprechen A1 und A2 nach der europäischen Norm und heißen nicht brennbar. B1 entspricht B und C und heißt schwer entflammbar. B2 entspricht D und E und heißt normal entflammbar. B3 entspricht F und heißt leicht entflammbar. Das ist unzulässig. Als Zusatzklassifizierung steht S für Rauchentwicklung und D für brennendes Abtropfen. Frage 47. Nennen Sie die technischen Mindestanforderungen nach GEG und BEG für Wohngebäude.
Antwort: Alle Werte in Watt je Quadratmeter und Kelvin. Außenwand gegen Außenluft nach GEG Anlage 7 0,24, nach BEG 0,20. Dachflächen und oberste Geschossdecke 0,24 und 0,14. Flachdach mit Abdichtung 0,20 und 0,14. Wände und Böden gegen erdreich oder gegen unbeheizt 0,30 und 0,25. Decken nach unten gegen Außenluft 0,24 und 0,20. Fenster und Fenstertüren UW 1,3 und 0,95. Dachflächenfenster UW 1,4 und 1,0. Verglasung bei Scheibentausch UG 1,1 und 0,7. Außentüren 1,8 und 1,3. Für die Lüftungsanlage verlangt die BEG eine Wärmerückgewinnung von mindestens 75%. Merkhilfe zum GEG: 0,24 für alles gegen Außenluft. Ausnahmen sind Flachdach 0,20, erdberührt und gegen unbeheizt 0,30 sowie Fußboden von oben 0,50. Korrektur zur Aufzeichnung: Für Boden gegen erdreich wurden 0,35 genannt. Richtig sind 0,30 nach Anlage 7 Nummer 6a und 6b. 0,35 gilt nur für Nichtwohngebäudezonen von 12 bis unter 19 Grad. Frage 48. Welche Problemstellen können bei der Außenwanddämmung auftreten?
Antwort: Erstens die Fensteranschlüsse an Leibung, Sturz und Brüstung mit reduzierter Dämmstoffdicke. Optimal ist die Fensterlage in der Dämmebene. Zweitens Rollladenkästen. Sie sind Wärmebrücke und Leckage in einem. Drittens Sockel und Perimeter, also der Übergang vom Wärmedämmverbundsystem auf die Perimeterdämmung. Dazu Spritzwasser und das Kellerdeckenauflager. Viertens auskragende Bauteile wie Balkonplatten, Vordächer und Attiken als durchlaufende Wärmebrücke. Fünftens Traufe und Ortgang, denn der Dachüberstand ist oft zu gering und der Dachrand muss verlängert werden. Sechstens der Brandschutz, bei Polystyrol ab Gebäudeklasse 4 mit Brandriegeln, bei Hochhäusern nur nicht brennbar. Weiter zu bedenken sind Durchdringungen und Dübel, Schlagregen und Veralgung, feuchtes Bestandsmauerwerk, der Grenzabstand nach Artikel 6 BABO und der Denkmalschutz. Frage 49. Welche Problemstellen können bei der Deckendämmung auftreten?
Antwort: Bei der Kellerdecke. Geringe lichte Raumhöhe mit Türen und Treppenaustritten. Leitungen unter der Decke, die umdämmt werden müssen. Das Deckenauflager zur Außenwand mit Flankendämmung der Innenwände auf mindestens 50 cm. Kellerabgang und Treppenauge. Der Brandschutz, da die Decke häufig F90 raumabschließend ist. Bei der obersten Geschossdecke. Die Begehbarkeit ohne Komprimieren der Dämmung. Bodenluke und Einschubtreppe. Der Anschluss der Luftdichtheitsebene an den Innenputz. Das Auflager der Sparren und der Drempel. Nagelplattenbinder als nicht tragfähiger Untergrund. Frage 50. Was ist der Unterschied zwischen einer E-Verglasung, früher G, und einer EI-Verglasung, früher F?
E, früher G, bedeutet Raumabschluss. Die Verglasung hält Flammen und heiße Gase zurück, begrenzt aber nicht die Wärmestrahlung. Brennbare Stoffe dahinter können sich entzünden, Personen können nicht gefahrlos passieren. EI, früher F, bedeutet Raumabschluss und Wärmedämmung. Sie begrenzt zusätzlich den Temperaturanstieg auf der brandabgewandten Seite auf im Mittel 140 Kelvin, maximal 180 Kelvin. Das ist voller Brandwandersatz, geeignet für Rettungswege und Treppenräume. Merksatz: E, Feuer hält, Wärme geht durch. EI, Feuer hält, Wärme hält auch. Frage 51. Was ist beim Fenstertausch in Bezug auf den U-Wert der Außenwand zu berücksichtigen?
Antwort: Im unsanierten Zustand ist das Fenster der kälteste Punkt. Tauwasser fällt an der Scheibe aus, sichtbar und unschädlich. Und die undichten Fugen führen Feuchte ab. Nach dem Tausch, also UW 0,95, gegen eine Wand mit U1 bis 1,5, kehrt sich das um. Der kälteste Punkt wandert in Raumecken und Leibungen. Gleichzeitig entfällt die Infiltration. Ergebnis sind Tauwasser und Schimmel an der Wand. Erstens, die Reihenfolge beachten. Den Fenstertausch zusammen mit oder nach der Fassadendämmung ausführen. Zweitens, bleibt die Wand ungedämmt, eine Leibungsdämmung mit 3 bis 4 cm bei Lambda 0,031 vorsehen. Drittens, ein Lüftungskonzept nach DIN 1946 Teil 6 bei mehr als einem Drittel der Fenster. Viertens, den Nachweis FRSI
größer gleich 0,70 im Anschlussbereich führen, mit luftdichtem Anschluss, innen dichter als außen. Frage 52. Mit welcher Methode kontrollieren Sie die nachträgliche Kerndämmung?
Antwort. Erstens Endoskopie, also eine Kamerasonde durch Bohrlöcher zur direkten Sichtprüfung der Verfüllung. Das ist das gängigste Verfahren. Zweitens Thermografie, innen und außen bei mindestens 15 Kelvin Differenz, idealerweise mit Unterdruck. Sie zeigt Fehlstellen flächig. Drittens der Mengenabgleich, also eingebrachte Materialmenge gegen Hohlraumvolumen mal Einbaurohdichte. Viertens die Bohrkernentnahme. Zerstörend. Sie liefert Aufbau und tatsächliche Dämmstoffdicke. Zur Vorprüfung. Die Hohlschichtdicke muss mindestens 4 cm betragen, die Luftschicht frei von Mörtelbrücken sein und die Außenschale schlagregendicht. Sonst ist das Einblasen unzulässig. Handlungsfeld 3. Innendämmung und Baustoffe.